Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 5 und 6 von Love is Blind.
Let's go! Ich bin in Mexiko.
Franzi, du bist in Mexiko. Und eigentlich haben wir uns, als wir es geplant haben, ja gedacht, vielleicht ist es der Zeitpunkt, wo wir nach einem Jahr vielleicht mal einen Urlaub einbauen. Wo wir vielleicht mal 2-3 Wochen eine Podcast-Pause machen und ein bisschen chillen. Aber dann kam Life is Blind um die Ecke und da haben wir uns gedacht, wir können keine Pause machen. Du musst ein Mikrofon mit nach Mexiko nehmen. Und unser Plan war eigentlich auch relativ gut, ne?
Der war so lange gut, bis ich mein kleines Pusche-Mikrofon verloren habe und dann ein neues organisieren musste und wir jetzt ein bisschen Orga-Stress damit hatten. Aber ich würde sagen, wir sind ready to go und ich hoffe, die Kohorte versteht mich gut.
Aber dafür ist dein Hintergrund auch einfach wunderschön. Ich beschreibe euch das. Franzi sitzt in einem Yogazimmer.
Anscheinend ist hier die beste Verbindung. Nicht nur zu allem Spirituellen, sondern auch zum Internet. Und hier steht ganz groß auf der Tür Silent Area. Und ich glaube, ich werde nicht silent sein die nächsten 1,5 Stunden.
Also, falls Franzis Tonqualität nicht so gut ist wie gewohnt, dann wisst ihr jetzt, woran das liegt. Bevor wir in die Folge reinstarten, habe ich aber noch was. Und zwar, eigentlich gibt es ja am Anfang unserer Folgen immer die Kategorie von Worte der Kohorte, wo wir die ZuhörerInnenfrage und die Kommentare von der Woche davor nachbesprechen. Aber diese Folgen hier, die sind vorproduziert. Und das heißt, wir haben die aufgenommen, bevor es schon Kommentare von euch gab. Und deswegen können wir leider die Kommentare nicht nachbesprechen. Wir sammeln die aber alle. Und ich würde sagen, wir besprechen die hoffentlich an einer anderen Stelle noch nach. Und noch was ist mir aufgefallen. Hat mir jemand gesagt. Mir hat jemand gesagt, wir sind zu explizit. Wir sagen nämlich sehr oft das F-Wort, das S-Wort, das A-Wort. Wir sagen anscheinend viele nicht so gute Wörter, was natürlich jetzt erstmal nicht so schlimm ist. So sprechen wir ja tatsächlich auch. Aber es ist wohl nicht so gut.
Wie krass ist das denn?
Der Stufenzahl runter.
Ich wusste nicht, dass wir so vulgär sind. Ich dachte mal, ich reiß mich hier schon ziemlich zusammen.
Tun wir auch, aber anscheinend nicht genug. Deswegen auch kurze Vorwarnung, ab jetzt wird's hier ein bisschen zahmer.
Auf gar keinen Fall. Ich kürze das alles ab. Ihr wisst dann, was ich meine.
Okay, aber ich habe mir nämlich überlegt, weil wir ja keine Kategorie Worte der Kohorte haben, habe ich was anderes Schönes mitgebracht als lustiger Einstieg. Und zwar ist mir nämlich noch eine Study eingefallen. Ich lag irgendwie nach unserer letzten Aufnahme im Bett, habe so drüber nachgedacht, weil wir haben ja in der vorletzten Folge haben wir über Pretty Privilege gesprochen, also die Privilegien oder die Vorteile, die normschöne Menschen haben im Alltag und generell im Leben. Und da ist mir noch eine ganz klassische Studie aus der Sozialpsychologie eingefallen, nämlich die Fizzy-Wick-Studie. Kennst du die?
Nee, sagt mir gerade gar nichts. Erzähl mal.
Also die Sozialpsychologen, wir lieben das ja, wenn wir in unsere Experimente ein Confederate einbauen können. Und mit Confederate meint man, ja, was meint man damit? Das ist so eine eingeweihte Person, so eine Schauspielerin, die dann die Versuchsteilnehmer so hinters Licht führt, weil die halt entweder so tut, als würde die gar nicht zur Studie gehören oder irgendwas macht und wir dann versuchen, damit Sachen rauszufinden. Das Verhalten von Leuten auf so eine unauffällige Art und Weise.
Soll noch mal einer sagen, wir sind nicht bekloppt. Also das finde ich schon, aber ich liebe das auch. Ich fand das schon immer richtig geil, wenn es so eine Person gab.
Wenn ihr irgendwann mal eingeladen werdet, in so einer psychologischen Studie mitzumachen, ihr solltet auf alles achten. Vor allem die Leute, die auf dem Flur irgendwelche Sachen fallen lassen oder so. Oder die Leute, die mit euch im Warteraum sitzen.
Dina, du machst unser Business kaputt. Sei still.
Also, auf jeden Fall aber. In der Fizzy-Wig-Studie. Ist es eine Frizzy-Wig oder eine Fizzy-Wig? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es eine Perücke. Eine krause Perücke. In der Studie auf jeden Fall. Hat ein Forschungsteam eine Schauspielerin rekrutiert. Und hat die als Versuchsleiterin eingekleidet. Hat der vielleicht, ich stelle mir vor, die haben der so einen Kittel angezogen, ne? Und die Schauspielerin haben die auf 2 verschiedene Arten vorbereitet, sage ich jetzt mal. Der einen Hälfte der Versuchspersonen, die die getroffen haben, haben die getroffen, als sie so total zurechtgemacht war. Die war ganz schick, die hatte die Haare irgendwie geil, gutes Make-up, Die sah auf jeden Fall top aus. Und die andere Hälfte der Versuchsteilnehmenden, die hat die begrüßt und da hatten die ein bisschen weniger gut zurechtgemacht, beziehungsweise die haben sich aktiv dafür entschieden, die unattraktiver wirken zu lassen, indem sie sehr, und daher kommt der Name, haben die da so eine frizzy Perücke aufgesetzt, mit nicht so schönen Haaren, die haben da irgendwie ein bisschen olle Klamotten angezogen, haben die mit Make-up ein bisschen verunstaltet, so dass sie halt irgendwie kränklicher aussah und so, also auf jeden Fall haben die, ich weiß nicht genau, was sie mehr gemacht haben, aber sie haben sich auf jeden Fall richtig ins Zeug gelegt, denn das Ziel war, dass sie unattraktiv aussehen sollte. Und die Versuchsteilnehmenden, das waren alles Männer, die kamen dann auf jeden Fall ins Labor und haben so einen Test ausgefüllt. Und dann hat die Schauspielerin, die Versuchsleiterin, den entweder positives oder negatives Feedback zu ihrer Performance gegeben.
Ich liebe die Psychologie.
Jetzt könnt ihr mal raten, hat es einen Unterschied gemacht, wie die aussah, darauf, wie die Leute das Feedback von der aufgefasst haben?
Offensichtlich. Also ich sage vorher, obwohl ich die Studie nicht kenne, dass in der Versuchsgruppe mit der nicht zurechtgemachten oder beziehungsweise sogar etwas ja weniger attraktiv gemachten Versuchsleiterin das positive Feedback weniger angenommen wurde oder weniger gut aufgenommen wurde und das negative, also auch, dass das halt weniger ernst genommen wurde oder man gesagt hat, ach, das war eigentlich gar nicht so oder irgendwie sowas.
Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wenn die Schauspielerin, die vermeintliche Versuchsleiterin, wenn die so attraktiv zurechtgemacht haben, waren die Teilnehmer begeistert, wenn die ihnen so positives Feedback über sich selbst gab und wenn die attraktiv gemacht wurde und denen aber ungünstige Informationen über sie gegeben hat, also ungünstiges Feedback, dann waren die total verärgert darüber. Das kann man sich natürlich erstmal so denken, ne? Attraktive Frau, wenn dir was Gutes sagst, freust du dich, wenn dir was Schlechtes sagst, bist du nicht so froh. Wenn die Frau unattraktiv gemacht wurde, dann war es den Teilnehmern egal, was sie gesagt hat. Da war denen das Feedback egal. Egal, ob es positiv oder negativ war, hat für die keinen Unterschied gemacht.
Okay, das ist ja nochmal krasser als das, was ich vorher gesagt habe, finde ich. Weil Ignoranz ist ja noch fieser. So, I don't give a fuck. Jetzt habe ich es wieder gesagt, ne? Es ist mir völlig egal, was du denkst, ist ja wirklich nochmal ein Stück fieser als, ja, es macht mich wütend. Weil dann, also wenn dir eine Person egal ist und die gar keine Emotionen mehr in dir auslöst, das ist schon, ja, also es ist ja das Schlimmste eigentlich für die andere Person, so quasi nicht zu existieren.
Krass, ne? Was sie auch noch gefunden haben, ist, dass in der Situation, wo die Schauspielerin, wo die so attraktiver gemacht wurde oder wo die sich ganz viel Mühe gegeben haben, die zurechtzumachen, aber den Teilnehmern halt schlechtes Feedback gegeben hat, dann wollten die Teilnehmenden danach, haben die so nach Gelegenheiten gesucht, mit der in der Zukunft noch weiter zu interagieren, weil die der unbedingt beweisen wollten, dass die Bewertung falsch war, weil denen das so wichtig war, weil sie sich gedacht haben, es kann nicht sein, dass diese gut aussehende Frau denkt, ich wäre schlecht, ich wäre nicht schlau genug.
Finde ich schon ein bisschen grenzüberschreitend. Und erinnert mich auch an das, was wir letzte Folge über Honey gesagt haben, dass sie gesagt hat, dass für sie das Pretty Privilege eben teilweise auch negative Sachen hat. Oder wir haben halt angenommen, dass sie das damit implizieren wollte. Und genau sowas kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwie die Menschen auch denken, dass denen irgendwas zusteht, was denen halt nicht zusteht.
Ich will zu der Studie kurz sagen, das ist so eine, die ist relativ alt, so diese Idee. Und die Forschungsergebnisse, die sind auch relativ alt, das müssen wir so im Hinterkopf behalten. So eine ganz klassische Sozialpsychologie-Studie. Ich weiß nicht genau, ob die mittlerweile auch mit Frauen wiederholt wurde. Ich hoffe ja. Also mit weiblichen Versuchsteilnehmenden. Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass es da Geschlechterunterschiede gibt. Ich glaube, könnte mir vorstellen, dass Frauen sich Feedback, vor allem Negatives, immer zu Herzen nehmen. Egal, ob das jetzt ein gut aussehender Typ ist oder ein schlecht aussehender Typ.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn das gut aussehender Typ ist, der das Ganze durchführt, dass es eh nicht so wichtig ist, weil Aussehen bei Männern generell weniger wichtig ist als bei Frauen in dieser Gesellschaft. Wäre mal spannend, wenn nur Frauen das machen würden, also Versuchsleitung, weiblich und TeilnehmerInnen auch.
Auf jeden Fall, daran habe ich letztes Mal gedacht, nachdem wir aufgenommen haben. Ich dachte, es ist doch perfekt, um die nächste Folge zu starten. Die Stimmung direkt ein bisschen runterbringen.
Wie kommen wir jetzt wieder hoch?
Ich würde sagen, mit einer Mainplot-Summary.
Das ist mein Stichwort.
Franzi, sag mir, was passiert in Folge 5 und 6 von Love is Blind Germany?
Elias spielt seinen Vibe mit Honey vor Alina komplett runter. Und Marcel ist total verunsichert, weil Tolga ihm gesagt hat, Jen würde auf sein Temperament warten. Tolga gesteht Sheila, dass er nichts mehr fühlt außer Gefängnis. Und Elias sagt zu Elina, dass er Honey auf der Straße nicht gut fände, während er vor laufenden Kameras die ganze Zeit das Gegenteil behauptet. Tolga erlebt sein Auseinanderleben mit Sheila als Fluch und Segen zugleich. Und dann gibt es einen Girls Talk, bei dem sich die Mädels gegenseitig bestärken und Honey und Alina beschließen, dass Honey Elias jetzt testet. Bei diesem Test fällt Elias eindeutig durch und sagt, dass sie komplett sein Typ ist. Pascal sagt den Boys, dass er keine Gefühle für Scheller hat und beendet das Ganze bald darauf. In Folge 6 konfrontiert Alina Elias und er sagt, dass jetzt dadurch das Thema ein größeres wird, als es sein müsste. Danach fühlt er sich ihr aber deutlich näher, weil sie ja nett geblieben ist. Hannah braucht jetzt etwas Me-Time und Marcel und Jen meditieren zusammen. Medina und Sally haben ein Comeback, nachdem sich Sally für ihren Abgang entschuldigt. Daniel und Honey zanken sich hoch und gehen boxen, während Medina und Sally die Hausregeln besprechen. Marcel und Jen holen Kuchen bei Rotkehlchen und Jen trifft Marcels Mitbewohnerinnen. Dann beim großen Zusammentreffen kommen die Verflossenen Hannah und Fabio. Und Fabio möchte jetzt Alberta zurück, die wiederum zurück zu den Mädels geht und ihn abblitzen lässt. Danach haben Tolga und Hannah ein Comeback. Es ist wild.
Also die letzte Folge, die endete ja mit dieser Party von allen in Griechenland und mit einem Zitat von Elias. Da habe ich mir aufgeschrieben, lese ich hier nochmal vor. Und zwar sagt er zu Honey, ich könnte sagen, da ist nichts, aber das wäre gelogen. Und genau da geht die neue Folge, Folge 5, eigentlich direkt weiter. Honey und Elias, die sitzen ja auf dieser Couch, immer noch bei dieser Party. Und ich würde sagen, da fliegen die Funken, oder?
Ich finde aber vor allen Dingen von seiner Seite. Also ja, sie lächelt und sie ist freundlich und sie ist nett, aber er kann ja gar nicht an sich halten.
Also im weiteren Verlauf würde ich hier zustimmen, dass es vor allem von seiner Seite ist. Ich weiß, als ich das gesehen habe, dass ich mir da auch nicht mehr ganz so sicher, also dass ich mir da in dieser Situation nicht ganz so sicher war, ob es wirklich nur von Elias Seite kommt. Denn die lachen ja schon total viel zusammen, muss man sagen. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, dass Honey da zwischendurch gesagt hat, ich bin durchgehend ironisch, so wie du. Also dass sie ja auch schon so dabei ist, so explizit zu sagen, es gibt so Sachen, wo wir uns sehr ähnlich sind. Wir haben ja schon öfter gehört, Ähnlichkeit schafft Vertrauen, Ähnlichkeit schafft Nähe und wenn wir bewusst oder unterbewusst Ähnlichkeiten zu anderen Personen so herausarbeiten und explizit machen, glaube ich, dass es schon auch, egal ob man das jetzt will oder nicht, so ein Move ist, um Nähe herzustellen.
Stimme ich dir zu. Da würde ich die am liebsten direkt mal zu befragen.
Also ich finde die beiden auf jeden Fall, ich finde das total spannend. Ich gucke denen zu, ich habe das Gefühl, ich sehe da Funken fliegen und es macht das Ganze ja schon interessant. Ne? Lass uns ehrlich sein, wir wollen das nicht sehen. Uns denken, okay, jetzt haben sich alle Paare jetzt schon gefunden, alle werden jetzt glücklich bis an ihr Lebensende. Wir haben ja letzte Folge, glaube ich, schon ausgiebig darüber gesprochen, dass ich ein Riesenfan von Love Triangles bin. Vielleicht möchte ich einfach auch deswegen das nur so da reininterpretieren. Was ich nämlich auch schon dann auch eine krasse Überleitung finde, ist, dass wir dann direkt von dieser Party auf Alina und Elias im Bett schwenken. Denn wir haben gerade Elias und Honey gesehen. Wir haben gesehen, mir fällt immer ein, dieser Spruch, ich weiß nicht, das sagt man bestimmt nicht mehr, ne? Aber dass jemand grinst wie ein Honigkuchenpferd. Und so grinst ja Elias ja, wenn er Honey sieht. Der sitzt da mit der, ich sehe da Funken sprühen. Und dann schwenken wir halt direkt zu Alina und Elias, wie die zusammen ins Bett gehen. Und Alina sagt, dass sie nach Honeys Parfüm riecht.
Das fand ich traurig, dass sie das gesagt hat. Dass sie nach Honeys Parfüm riecht. Mir tat sie da irgendwie richtig leid. Und ich weiß nicht, ob es ein ausgeglichenes Love-Triangle ist. Ich weiß nicht, ob es ein ausgeglichenes Liebesdreieck ist, aber auf jeden Fall möchte die Produktion da eins und ist da ganz auf deiner Seite.
Mir tut es wirklich leid für Alina, denn ich glaube, das ist von vielen Leuten ja so eine richtige Horrorvorstellung, dass zwei Leute, dass zwischen ihnen was ist und alle das sehen, nur man selber nicht. Und in der Situation ist es ja so, ne? Alle sehen das. Ein großer Teil von Deutschland, aber auch weltweit, denn es wird ja, diese Show wird ja in viele Sprachen übersetzt. Das heißt, ganz viele Leute sehen, wie der Mann, den du datest, über eine andere Frau schwärmt und du bist die Einzige, die daneben sitzt und es irgendwie nicht mitkriegt. Weil sie es ja halt auch nicht sieht, ne? Also die sieht ja nicht, was wir sehen. Und dieser Schnitt, als sie im Bett liegen, der unterstreicht das ja schon nochmal wirklich. Die schwenken ja immer so dazwischen, wo die beiden im Bett liegen. Und dann auf einmal sehen wir wieder, wie er so zweifelhaft redet. Fand ich schon hart. Kurze Zwischenfrage, was glaubst du, welches Parfüm hat Honey? Wie riecht die?
Yves Saint Laurent. Libre. Vielleicht sage ich das nur, weil ich das Parfüm so sehr liebe.
Okay, ich werfe mal Arabian Tonka von Montal ein. Auf jeden Fall stelle ich mir so vor, dass sie so riecht, ne? Ich glaube, sie riecht so... Ich glaube, die hat einen Duft, der ist so richtig in your face. Ich glaube, es ist süßlich, aber auch schwer und so ein bisschen orientalisch.
Ich stimme dir generell zu, außer bei der süßlichen Note. Glaube ich nicht.
Ich stelle mir ja bei so Formaten immer vor, was die für ein Parfüm haben und wie die Leute wohl riechen. Das fände ich wirklich spannend. Das fehlt für mich bei so Formaten, diese Riechkomponente. Aber auf jeden Fall, ne? Elias und Alina, die haben ja weiterhin diese Dates. Und dieses Honey-Thema, das schwebt immer über den. Zumindest ist es so geschnitten, ne? Dass wir sehen ja eigentlich nicht so viel, was die nur mit sich beiden machen, ne? Wir sehen eigentlich immer nur die Ausschnitte, wo es dann auf einmal halt auch um Honey geht. Und es gibt ja diese Situation, wo Elias Alina fragt, ob sie ein Problem damit hat, dass er sich so gut mit Honey versteht. Und Alina antwortet darauf, nee, denn ihr seid ja wie Bros. Sag mir mal was dazu.
Mein Herz ist gebrochen. Und selbst wenn das von Honeys Seite Bro-mäßig ist, wissen wir jetzt nicht. Von seiner Seite ist es das ja ganz klar nicht. Und ich fand das auch ziemlich schlimm, dass immer wieder Aussagen eingeblendet wurden im Schnitt, die wirklich im starken Widerspruch zu dem waren, was er Alina zeigt, aber auch wirklich explizit sagt. Das fand ich schon wirklich sehr schwer mit anzusehen.
Die sind ja keine Bros. Nicht mal ansatzweise. Und damit will ich nicht sagen, dass Männer und Frauen nicht befreundet sein können, ne? Männer und Frauen können auf jeden Fall befreundet sein. Aber so schnell von romantischem Interesse, so schnell von Dating zu befreundet sein, zu Bros switchen, halte ich für unrealistisch. Ich möchte die Alina gerne schütteln.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Weil wenn die nur zu zweit sind, dann mag ich deren Dynamik. Aber das hier überschattet das alles so.
Das war auch ein bisschen mein Gefühl. Und dann habe ich mich gleichzeitig gefragt, ob das nicht vielleicht auch irgendwie okay ist, dass der Elias der Alina nichts von seinen Zweifeln sagt. Was denkst du dazu?
Ich finde schon, dass man nicht jeden Zweifel mitteilen muss, an jedem Punkt der Beziehung. Also wenn es jetzt natürlich schon auf die Hochzeit zugeht und die da nochmal ehrlich drüber reden, dann sollte er es schon mitteilen. Aber man muss, ich bin keine Person, die denkt, 100% Ehrlichkeit bedeutet immer alles sagen, was man denkt oder fühlt, sondern man muss auch mitfühlend sein mit wie was ankommt und ist das jetzt gerade angemessen oder nicht, der Situation angemessen. Aber andererseits finde ich dann gleichzeitig halt so immer das Gegensätzliche in die Kameras sagen und vor allen Dingen auch dann der Honey gegenüber wirklich das Gegensätzliche sagen, das grenzt dann einfach schon an Lügen.
Ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde auch nicht, dass man vor jedem Zweifel oder dass man jeden Zweifel ansprechen muss. Denn Zweifeln ist ja schon auch zu einem gewissen Grad normal. Zweifelt ja schon auch jeder mal. Und man muss ja schon immer sich Gedanken darüber machen, was das so in der anderen Person auch auslösen kann. Und dass man sowas halt nicht zurücknehmen kann. Aber bei Honey und Daniel, bei denen ist es ja auch ein Thema. Aber der Daniel sieht das ganz entspannt. Also zumindest sehen wir, wie die beiden so darüber reden, was mit Elias ist. Aber Daniel scheint gar kein Problem zu sehen. Und der ist tiefenentspannt.
Ich fand die Kommunikation von der Honey da herausragend. Ich fand, sie hat das so gut geschafft, ehrlich zu sein, ohne verletzend zu werden. Da kann sich der Elias wirklich eine Scheibe von abschneiden. Weil ich finde, so wie er das gemacht hat, war das eigentlich schon ein Lügen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, sie war transparent, aber empathisch. Fand ich echt toll.
Obwohl es natürlich auch einfacher ist, ehrlich zu sein, wenn die Wahrheit nicht wehtut.
Das ist natürlich wahr.
Franz, ich weiß, du bist ein Fan von Daniel. Aber zumindest zu diesem Zeitpunkt in der Show, weiß ich nicht. Ich sehe schon irgendwie auch was zwischen Elias und Honey. Ich glaube auch, weil ich da schon so eine gewisse Ähnlichkeit sehe. Weil die beide so schlagfertig und witzig sind. Und der Daniel halt viel ruhiger ist. Und wir haben ja schon öfter gelernt, gleich und gleich gesellt sich gern. Da ist die Forschung ganz klar.
Aber so ganz kleine Unterschiede, zum Beispiel bei auf so Dimensionen wie Extraversion und Introvertiertheit, sind schon auch gut. gibt es auch Studien zu. Die dürften nicht zu groß sein, aber auf gewissen Dimensionen ist es okay. Oder sogar gut. Und genau das sehe ich hier. Ich bin wirklich ein Fan vom Daniel. Und ich habe das Gefühl, der erdet die, Honey, und dass die sich da, ja, ganz nett einfach ausgleichen können. Also eindeutig Team Daniel. Ich sehe das gar nicht, was du sagst mit dem Elias.
Okay, kurzer Spoiler. Das ändert sich innerhalb dieser zwei Folgen, die wir gesehen haben. Aber zu diesem Zeitpunkt, als ich das gesehen habe, war das mein Gedanke. Zu diesem Zeitpunkt habe ich schon gedacht, ach, ist ein bisschen spicy.
Oder magst du das Spiel mit dem Feuer?
Ich glaube das auch. Ich liebe doch einfach Liebesdreiecke. Die geben mir was. Es soll da auf keinen Fall zu harmonisch sein. Aber es ist es ja auch nicht, ne? Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir gehen rüber zu Jen und Marcel.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, Happy New Year.
Happy New Year.
Mit dem neuen Jahr haben ganz viele Leute ja auch ganz schön viele Vorsätze. Und weißt du, was einer der häufigsten ist? Oder beziehungsweise zwei der häufigsten?
Vortreiben.
Okay, das auch auf jeden Fall ganz oben. Aber auch gesünder essen und auch umweltbewusster werden. Und tatsächlich sind das auch zwei von meinen Vorsätzen. Eigentlich esse ich ja schon relativ gesund. Ich würde auch sagen, dass mir das schon sehr wichtig ist. Aber idealerweise würde ich schon noch ein bisschen weniger tierische Produkte essen. Und wenn euch das auch so geht, dann haben wir was absolut Perfektes für euch. Denn wir machen zusammen mit unserem Partner Koro
Veganuary.
Das heißt einen veganen Januar. Die Challenge, die gibt es seit 2014 und die wird jedes Jahr beliebter, weil das eigentlich ja der perfekte Start ins neue Jahr ist.
Ich finde den Veganuary so sinnvoll, weil ich beim Vegan-Sein gemerkt habe, dass ganz viel so Hürden im Kopf sind. Und wenn man einmal damit anfängt, man ganz schnell merkt, dass es überhaupt gar nicht so schwer ist, tierische Produkte wegzulassen. Und Menschen lieben Challenges.
Ich bin schon ziemlich kompetitiv, hasse ich zuzugeben.
Aber ich denke auch gleichzeitig immer, es könnte viele GewinnerInnen geben.
Und das ist beim Veganuary ja tatsächlich so, ne? Da gewinnen eigentlich alle. Wir, unsere Körper, der Planet und die Tiere.
Und die Kohorte.
Und bei unserem Partner Koro, da gibt's alles, was man für den Veganuary braucht. Und ich habe mich direkt eingedeckt, um in die Challenge zu starten. Als Proteinquelle habe ich da ganz viele so Kichererbsen, Bohnen, Linsen, Quinoa und natürlich auch ganz viele Nüsse bestellt. Und die haben da auch eine echt krasse Auswahl an so Fleischersatzprodukten. Und ehrlich gesagt, ich stehe da total drauf. Ich habe mir so verschiedene Burger-Patties bestellt. Einmal so Tofu und Wakame und einmal so einen Shiitake-Burger.
Oh, den hatte ich auch schon mal. Der ist geil.
Ich bin gespannt. Denn Burger sind mein allerliebstes Essen auf der Welt. Und das ist tatsächlich das, was mir am Nicht-Fleisch-Konsum am schwersten fällt. Und natürlich Bacon. Ah, Franzi, Coincidence. Es gibt halt auch so Bacon-Bites. Die habe ich mir jetzt auch bestellt bei Koro. Und es gibt so eine Thunfisch-Alternative. Da bin ich richtig gespannt drauf. Und Sojaschnitzel habe ich auch noch in den Warenkorb getan. Und da werde ich in den nächsten Wochen eine Bolognese rauskochen und ich nehme euch da auch mit. Und Franzi, eins der häufigsten Vorsätze auch noch im neuen Jahr ist für viele Menschen immer, dass sie mehr Sport treiben wollen. Gehe ich auch dazu. Und deswegen habe ich mir auch direkt nochmal das vegane Schokoproteinpulver in den Warenkorb gelegt.
Ich habe ja schon seit einer Weile das vegane Vanilleproteinpulver und das kann ich auf jeden Fall sehr stark empfehlen.
Wenn ihr auch Lust habt, mit uns Veganuary zu machen oder generell einfach Lust habt auf gutes Essen und gute Snacks in Top-Qualität und in Großpackung, dann ist Koro auch der ideale Partner für euch. Und für unsere Zuhörenden gibt's mit dem Code TRASH 5% Rabatt, TRASH, alles groß geschrieben. Alle Infos gibt's auch in den Shownotes.
Damit geht's zurück zur Folge.
Ich hole ihn nochmal kurz ab. Jen hat mit Teurer gesprochen auf dieser Party und die haben irgendwie kurz darüber gesprochen, ob Marcel temperamentvoll genug ist und das diskutieren. Und das hat Tolga natürlich direkt dem Marcel geschickt. Und jetzt reden die kurz darüber im Bad. Und der Marcel wirkt relativ aufgebracht, weil Jen ihn nicht temperamentvoll findet. Und ich habe das Gefühl, Jen erklärt ihm ja auch nochmal ganz klar, dass das ein bisschen aus dem Kontext gerissen war, dass sie das so nicht meinte. Aber ich habe das Gefühl, der Marcel ist deswegen schon ziemlich verunsichert. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das bestätigt so ein klein bisschen mein Gefühl, was ich auch am Anfang schon von Marcel hatte, dass ich so hinter diesem spirituellen, diesem ich ruhe in mir, nichts, was macht mir was aus, nichts kann mir was, dass das vielleicht schon so ein Schutzschild ist, hinter dem sich doch schon so eine ziemlich große Unsicherheit verbirgt.
Okay, aber wenn dir halt die Person, die du gerade anwirbst, sagt, dass sie halt, dass es da eine Eigenschaft gibt, die sie braucht und du hast sie nicht, dann ist das ja auch einfach verunsichernd. Und ich glaube, da kannst du so viel meditiert haben, wie du willst. Also das ist ja auch gar nicht der Anspruch von Meditation, da irgendwie Gefühle wegzumachen. sondern halt, dass du immer wieder in diesen ruhigen Zustand zurückgehen kannst, der dann joyful ist. Das finde ich schon nicht, dass das heißt, dass er sich dahinter versteckt.
Aber das hat sie explizit ja gar nicht gesagt. Das hat sie nicht explizit gesagt und er hat es auch nur so über drei Ecken mitgekriegt. Oder Tolga hat ihm quasi erzählt, was Jen gesagt hat. Und wir sehen ja auch, dass Tolga das ein bisschen überdramatisiert hat. Und das hat Jen dem schon auch erklärt. Und dass er trotzdem, obwohl sie ihn so total nett beschwichtigt war, der so immer noch aufgebracht war, das hat mich schon herausgestellt. Aber wir wissen ja, ich habe auch einfach viele Vorurteile gegen spirituelle Männer. Die muss ich mal abbauen. Vielleicht hilft der Marcel mir jetzt dabei.
Oder auch nicht. Also ich glaube, das kann alles bestehen. Und ich verstehe mega, wo die herkommen. Und ich muss ja Jen schon zustimmen, auch wenn sie es so nicht gesagt hat. Also temperamentvoll ist der ja nicht. Aber da reden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber, ne?
Aber obwohl bei Marcel sind wir uns nicht so einig, ne? Wo wir uns aber, glaube ich, schon einig sind, ist auf jeden Fall Tolga. Ich hole dich mal ab. Wir sehen ein Gespräch am Pool. Da sitzen Tolga und Sheila. Mit denen lief es ja, die Fragen davor, würde ich schon sagen, ein bisschen holpriger. Und Tolga sitzt am Pool und er sagt, für ihn fühlt es sich alles so schwer an, seine Bindung geht zurück. Franzi, dieses Gespräch am Pool hat mich fertig gemacht. Denn ich hatte das Gefühl, anstatt dass Tolga das Gespräch sucht mit Sheila, sie zu fragen, wie es ihr vielleicht geht, mal zu hören, wie steht sie da, was ist ihr Bedürfnis, sich auszutauschen, habe ich das Gefühl, es geht halt nur um ihn. Es geht nur darum, wie er sich fühlt. Er fragt keine Frage. Sehen wir zumindest nicht. Vielleicht hat er ganz viele Fragen gefragt und die haben das alles rausgeschnitten. Aber was wir sehen, ist, er fragt keine Frage. Wenn ich ganz ehrlich bin, fühlt es sich für mich ein bisschen so an, als würde er jetzt erwarten, dass Sheila anfängt, ihn so zu bemuttern und zu trösten. Und im besten Fall, das stellt das jetzt einfach mal, aber ich hätte ein bisschen das Gefühl, dass er sich eigentlich wünscht, dass sie jetzt versucht, ihn zu überzeugen.
Und ich glaube, das ist auch eigentlich sein Problem mit ihr, dass sie halt nicht genug um ihn buhlt. Das ist das, was ich beobachtet habe. Er will einfach, er spricht ja auch immer wieder dieses an, so, du hast mich bekommen, du hast das Rennen gemacht. Und sie, an ihr presst das ja total ab. Und ich glaube, das ist sein Problem. Und für jemanden, der ihn nicht anhimmelt, hat er, finde ich, ist mein Eindruck, nicht den Raum. Und dann stellt sich direkt die Bindungsangst ein und er haut ab.
Sehe ich ganz genau wie du. Ich finde, die Sheila löst das eigentlich ganz gut. Die sagt, ich brauche jetzt erstmal einen Moment für mich. Die steht auf. Und das stelle ich mir auch schwierig vor. Du sitzt in so einem Gespräch und es geht nur um die Bedürfnisse und die Gefühle von der anderen Person. Fand ich schon sehr herausragend. Auf jeden Fall steht Sheila auf und dann ein bisschen später in der Folge kommen die nochmal zusammen. Die sitzen auf einer Couch und da sehen wir eigentlich schon, dass das Schluss macht Gespräch. Da hatte ich tatsächlich schon ein bisschen das Gefühl, dass Sheila doch noch versucht, daran festzuhalten.
Ja, da hatte ich es plötzlich auch. Wobei das, glaube ich, auch einfach schmerzhaft ist, wenn jemand dann so einfach irgendwie entscheidet, du bist es jetzt doch nicht. Und irgendwie bei denen sehe ich auch gar nicht richtig den Prozess. Also die kommen da raus aus dem Pots und es ist einfach komisch. Und dann dachte ich, vielleicht ist das bei ihr nochmal so ein letztes, irgendwie, wie eigentlich noch nicht verstehen wollen, dass das halt, was in den Pots war, nicht der Realität entspricht. Weil eigentlich schätze ich die schon so ein, dass die wissen muss, okay, das passt einfach nicht. Der sucht nach was ganz anderem, als ich bereit bin zu sein, als ich sein möchte.
Und ich glaube, es ist ja auch schwierig, dann aus von so einer Situation loszulösen und einfach da rauszusteppen. Oder? Das ist schon Jahre her, da habe ich mal einen Mann gedatet. Der hat in einer anderen Stadt gewohnt, ganz weit weg von mir. Und da bin ich für ein Wochenende hingefahren. Eigentlich, wenn man es jetzt zurückblickt, nach den ersten 3 Stunden war klar, das kann irgendwie nichts sein. Aber dann habe ich trotzdem das ganze Wochenende da irgendwie ausgeharrt. Ich glaube, weil das einfach so, das war halt der Plan, das war so festgemacht, fand ich es auch dann relativ schwierig, davon abzurücken. Außerdem dachte ich, jetzt habe ich schon so viel investiert, ich bin hier durchs halbe Land gefahren, wir hatten auch was geplant. Dann so von dem eigentlichen Plan, den man hatte, abzuweichen, ist ja auch schwierig. Und dann, die haben ja einiges mehr investiert, ne? Die sind irgendwo hingeflogen, um in diesen Pots zu sitzen, haben zu mehreren Menschen Nein gesagt. Und dann zu sagen, so, okay, ja, nee, das war jetzt alles nix, obwohl das Ziel eigentlich heiraten war, stelle ich mir schon schwer vor.
Absolut, das erinnert mich auch direkt an meine Scheidung, weil ich glaube, das eine ist natürlich das Investment und das andere ist halt, dass du dir dann ja so Bilder halt machst. Und dann gibt es ja erstmal bis zu dem Zeitpunkt, wo du die Entscheidung triffst, keine alternativen Bilder, weil du malst sie ja nicht aus. Ach ja, super, da ziehe ich jetzt dann nochmal in meine, weiß ich nicht, Zwei-Zimmer-Wohnungen oder was weiß ich. Das sind ja keine Bilder, die da sind, weil du ja gar nicht wegdenkst davon. Und ich glaube, dass wir deshalb ganz häufig auch in Sachen verharren, die gar nicht glücklich machen oder nicht das Richtige sind.
Habe ich dir eigentlich erzählt, dass wir ganz viele Nachrichten dazu gekriegt haben, als wir, ich glaube, es war in der Forsthaus-Rampensau-Folge, als du davon deiner Scheidung das erste Mal erzählt hast, dass die Leute sich total gefreut haben, dass du das mit uns geteilt hast.
Danke, Kohorte. Das freut mich. Das wusste ich nicht. Ich könnte eigentlich mal fragen, wie viele von der Kohorte schon mal eine langfristige Beziehung beendet haben. Das ist ja wie Scheidung. Würde mich irgendwann mal interessieren.
Ich glaube, diese Folge können wir jetzt nicht fragen, weil ich weiß nicht mehr genau was, aber ich habe eine Frage vorbereitet. Die kommt hier irgendwann im Google Docs. Aber es würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Aber Tolga und Sheila, es ist vorbei und die Mädels sagen, sie war halt einfach nicht das, was sie sich vorgestellt hat. Und ich habe das Gefühl, das stimmt. Und ich glaube, das, was der Tolga will, der will sich einfach so das Beste aus beiden Welten rauspicken. Der will die Benefits von so einer traditionellen Hausfrau und die Benefits von einer Karrierefrau.
Und ich glaube, am liebsten will der, wie du das schon letzte Folge gemutmaßt hast, dass sich eine Karrierefrau für ihn ändert und alles für ihn aufgibt.
Damit er der Prinz auf dem weißen Pferd sein kann.
Weil sie aus ihrem eigenen Sattel schubst.
Okay, aber die beiden lassen wir jetzt hinter uns. Und wir gehen direkt zum nächsten Problempaar, nämlich Scheller und Pascal. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die fahren mit einem Auto durch die Gegend. Ich weiß nicht mehr genau, was sie eigentlich gemacht haben in dieser Folge. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, da gibt's keinen Spark. Für mich kommt nichts rüber.
Ich sehe da auch überhaupt keinen Sparkle bei denen. Ich finde, das liegt aber auch schon irgendwie an ihm. Also er ist sehr vermeidend und er war das auch schon in den Pots. Und dann hat er sich nochmal aufgerafft mit diesem Brief. Aber ich habe das Gefühl, so richtig lässt er sich nicht drauf ein.
Okay, das habe ich völlig anders interpretiert. Ich habe mir nämlich Folgendes gedacht. Ich hatte das Gefühl, der Pascal ist einfach, der ist ein zurückhaltender Typ. Und das war der auch schon in den Pots. Ich finde, der hat der Scheller das ganz klar in den Pots gezeigt. Und in den Pots hat er ja auch schon, der war kein Typ, der Sicherheit gegeben hat. Der war kein Typ, der aus sich rauskam. Und deswegen hatte die den ja eigentlich schon abgeschrieben, bis halt dieser Brief kam. Und ich hatte das Gefühl, die klammert sich irgendwie so an den Brief fest, mit der Hoffnung, dass der vielleicht doch so sein kann, so wie die sich das ausgemalt hat. Aber so ist der ja einfach nicht. Und ich habe mich gefragt, ob die anhand dieses Briefes irgendwie gedacht hat, dass sie den ändern kann, jetzt so in Anführungszeichen, oder zumindest, dass sie so eine Version aus dem rausholen kann, so eine, die aufgeschlossen ist und sich total öffnet. Aber ich fand eigentlich, dass er, also für mich wirkt der Pascal total beständig. Der ist jetzt genauso, wie der in diesen Pots war, und die Scheller hätte dem vielleicht einfach mal glauben müssen, dass der genauso ist. Und das hat sie nicht. Und das ist jetzt nicht Pascals Schuld.
Mag ich auch die Interpretation. Nimm mich an.
Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das findet. Ich bin da echt gespannt. Aber auf jeden Fall, bei den beiden sieht es auch nicht so rosig aus, ne? Und dann gehen wir wieder zu einer Party. Und ich liebe ja diese Partys, wenn alle zusammenkommen. Und die Männer und die Frauen, die sprechen erstmal unter sich. Finde ich auch sehr spannend. Ich habe das Gefühl, die scheinen auch alle so relativ ehrlich miteinander zu sein. Und die Männer reflektieren nochmal so ein bisschen. Der Pascal sagt, das fühlt sich alles irgendwie so gezwungen an. Marcel sagt, es kommt keine Lockerheit, es kommt keine Leichtigkeit. So durch die Blume reden die Männer auch darüber, dass es anscheinend noch nicht zu... Oh, jetzt dürfen wir das Wort nicht mehr sagen, ne? Wie nennen wir denn jetzt das Wort mit S, so dass der Algorithmus uns noch mag? Es kam noch nicht zu Körperlichkeiten.
Finde ich gut.
Jetzt fühle ich mich wie so eine ältere Biologielehrerin. Also, es kam noch nicht zu Körperlichkeiten.
Sexy Time.
Ich weiß nicht, ob wir sexy sagen.
Der Algorithmus ist so spießig.
Algorithmus. Und bei den Frauen, da finde ich es aber richtig interessant. Denn Jen lässt uns ja wissen, oder lässt die anderen Frauen wissen, und wir gucken zu, dass der Vibe bei denen kippt und dass sie das Gefühl hat, dass die sich so runterfahren muss, damit sie ihm nicht zu viel ist. Und dass sie das Gefühl hat, dass der Marcel irgendwie nicht so eine richtige Leichtigkeit reinkriegt. Ich habe das Gefühl, das spiegelt die Situation wahrscheinlich ganz gut wider. Dann gibt's auch noch um Honey natürlich. Und Alina sagt der Honey, dass sie bei den beiden immer wieder thematisiert wird. Weißt du, was ich mich da gefragt habe? Das ist doch auch irgendwie spannend, oder? Weil eigentlich ist das ja von Elias gar nicht so schlau. Eigentlich sollte der die doch am besten nicht erwähnen.
Aber sie ist halt die ganze Zeit in seinem Kopf, hat man das Gefühl. Sagt er ja auch in den Einspielern. Dann ist ja auch ein bisschen ehrlich, dass er schon auch teilt, was in seinem Kopf vorgeht.
Ich habe ein bisschen so dieses Gefühl, dass, kennst du das, wenn man so ganz frisch verliebt ist, so richtig verrückt verliebt und dass man den Namen der anderen Person dauernd sagen möchte? Das Gefühl hatte ich so ein bisschen bei Elias, dass er einfach so richtig verknallt ist, dass er deswegen die ganze Zeit über Hani reden will und egal, ob es mit Alina ist oder mit wem, aber der möchte auf jeden Fall die ganze Zeit über sie reden, der möchte ihren Namen sagen. Und ich habe mich gefragt, ob der vielleicht, weil es ja einfach niemanden anderen gerade gibt außer Alina, versucht so ein bisschen rauszukriegen oder vielleicht möchte er, dass Alina sagt, ja, die Hani will doch eigentlich dich.
Das wäre auf jeden Fall richtig krass. Aber weißt du, was ich natürlich liebe, ist, als die sich überlegen, den zu testen. Das war für mich auf jeden Fall ein Highlight dieser Folge. Denn wir sagen es ja immer wieder, Frauen, die sich verbünden, die werden diese Welt retten. Und das ist auch so, weil das wäre jetzt ein Moment gewesen, da hätten sich, also das wäre einfach gewesen und es passiert leider viel zu häufig, dass Alina und Hani sich hassen. Und einfach sagen, dass jetzt die Alina zum Beispiel sagt, die Bitch, die will, die klaut mir meinen Mann. Und dann Hani sagt, die Bitch, ach, jetzt sage ich wieder so oft Bitch, ne? Die Verrückte, warum ist sie denn so eifersüchtig und ich darf aber mit dem reden und all die Sachen. Also ich will das eigentlich gar nicht alles aussprechen, aber ich würde sagen, es wäre üblich gewesen, dass sich die Frauen untereinander bekämpfen, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Denn der hier, der Strippenzieher ist es ja der Elias. Und das sehen wir, dass es hier nicht passiert, sondern die verbünden sich und sprechen miteinander. Und das finde ich hervorragend.
Das finde ich von Alina tatsächlich auch richtig toll. Denn das wäre ja für sie das Einfachste gewesen, zu sagen, Hani macht den die ganze Zeit an. Was stimmt nicht mit der? Die will mir den Mann klauen.
Das ist ja auch was, was wir zum Beispiel bei Are You The One oder so ständig sehen.
Voll gute Beobachtung.
Ich finde, wenn man formatübergreifend spricht, ist man Trashologin, oder?
Auf jeden Fall. Hani stimmt auf jeden Fall zu, dass sie mal schauen will, ob Elias die Tür aufhalten will bei ihr. Und dann schwenken wir direkt rüber zum Gespräch Hani und Elias. Und es ist krass. Die Funken fliegen wieder. Elias will Hani, es ist so klar. Und ich glaube, in seinem Kopf ist einfach so die ganze Zeit diese Gedanke so, was wäre, wenn das jetzt mit Hani wäre und Elias ist das schon relativ ehrlich, ne? Der sagt Hani, dass es für ihn nicht freundschaftlich ist und auch, dass er gleichzeitig ein schlechtes Gewissen hat. Und ich denke, der will halt einfach, dass sich zwischen den beiden was entwickelt. Und ich bin mir relativ sicher, sobald Hani sagen würde, für mich ist auch was, würde der keine Sekunde zögern. Was ich richtig spannend fand, war, dass Elias fragt, wie ist es bei euch? Und da war ich richtig gespannt darauf, was Hani sagt. Ich habe mir den Wortlaut nicht aufgeschrieben. Aber ich hatte das Gefühl, sie macht die Tür nicht zu.
Echt nicht? Ich fand sie schon ehrlich und dass sie schon gesagt hat, dass es ja gut zwischen denen ist. Aber erzähl mal, warum hattest du das Gefühl?
Also ich hatte das Gefühl, dass das, was wir gesehen haben, dass sie es eher offen lässt. Sie sagt schon, dass es ganz gut bei denen läuft, aber sie macht nicht die Tür mit Elias zu. Hatte ich das Gefühl. Und das Ding, ähnlichen Eindruck hatte ich dann auch in diesem Gespräch bei Hani und Daniel, denn die sprechen ja auch nochmal miteinander über diese Situation mit Elias und was mit Elias ist. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass wir nicht so richtig explizit gesehen haben, dass sie sagt, dass die Tür zu ist. Also ich hatte das Gefühl, dass sie weder zu Daniel noch zu Elias offensichtlich sagt, dass die Tür zu ist. Und ich habe mich da die ganze Zeit gefragt, ob wir das vielleicht halt nicht sehen, dass Hani die Tür zumacht bei Daniel und Elias, damit es halt so spannend bleibt. Denn wenn ich Netflix wäre, ich würde es sofort machen, ne? Vielleicht haben die einfach immer das rausgecuttet, als sie gesagt hat, so, Elias, nee, sorry, da gibt's keine Chance. Zwischen uns ist nichts. Da wird nichts sein. Ich sehe das so nicht. Aber das haben wir nicht gesehen. Ich fand, wir haben das nicht explizit gesehen. Ich finde, was wir gesehen haben, hat Raum gelassen für Hoffnung auf Elias Seite. Oder meinst du, ich will das nur glauben, weil ich Liebesdreiecke liebe?
Oh, das ist Teil der Testing-Strategie. Das kann uns nur Hani beantworten.
Das kann natürlich sein. Aber auf jeden Fall, mich holt das so ab. Mich holt diese ganze Sache so ab. Ich liebe ja auch, dass sie die Tür nicht zumacht. Denn ich möchte, dass es da spannend weitergeht. Es ist ein bisschen so, habe ich das Gefühl, ein bisschen wie bei Twilight, oder? Denn ich glaube, diese ganze Faszination bei Twilight kam ja auch durchs Liebesdreieck, wie wir letzte Woche schon besprochen haben. Und mich würde wirklich Stand der Dinge jetzt interessieren. Und hier kommt die Zuhörerfrage. Zuhörerinnenfrage. Wie seht ihr das? Seid ihr Team Daniel? Seid ihr Team Elias? Oder seid ihr Team Hani sollte für sich selber sein?
Und ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, Wer ist für euch Edward und wer ist für euch Jacob? Ich habe eine klare Antwort.
Was ich noch richtig spannend fand, dass, ich glaube, es hat sogar Aline selber gesagt, ne, dass sie das Gefühl hat, dass sie so, oder sie hat sich so wortwörtlich gesagt, aber so impliziert, dass sie so Elias gesettelte Seite anspricht, so seine konservative Seite, die Seite so von, ich möchte ein Haus bauen, vielleicht Kinder kriegen. Und Honey so ein bisschen so seine wilde Seite anspricht.
Das sehe ich, das kaufe ich ihm ab.
Die Party ist aber noch nicht vorbei, denn irgendwann kommt auch noch Tolga. Und er kommt zur Party und er crasht ein bisschen die Party, oder? Er bracht ein bisschen einen kleinen Dämpfer drauf. Ich habe eigentlich gedacht, er kommt zur Party und dann kommt Hannah. Das hätte ich ja wirklich einen Kracher gefunden. Und ich hätte schon drauf verwettet. Und ich hätte schon eigentlich gewettet, dass sie dann noch kommt. Habe ich irgendwie mit gerechnet zu dem Zeitpunkt. Aber sie kommt nicht. Unterdessen wirkt es ein bisschen so, als wäre Tolga nur da aufgeschlagen bei der Party, um sich ein bisschen Mitleid abzuholen. Ich weiß nicht genau, was seine Funktion da gerade genau war.
Und ich weiß nicht genau, wofür das Mitleid. Also ja, ist schade immer, wenn was nicht klappt, aber ich weiß nicht.
Mein Stand der Dinge nach Folge 5 war tatsächlich, dass es fast sein kann, dass kein einziges Paar das schafft.
Ja, gerade in diesen Runden, in denen die dann so nur mit den Männern stehen oder nur mit den Frauen, da ist die Stimmung schon wirklich gedrückt. Und das war auch mein Eindruck, da dachte ich echt, okay, ich sehe bei keinem Paar von euch, dass ihr das so übersteht. Meinst du, das dachte die Produktion auch?
Ich glaube, das dachte die auch. Ja, die haben, glaube ich, ein bisschen Panik gekriegt, ne? Das geht natürlich nicht. Aber mit Folge 5 lassen wir auch Griechenland hinter uns und es geht in Folge 6 und in Folge 6 ziehen alle nach Düsseldorf. Und ich frage mich wirklich, wie sowas abläuft. Ich würde mir wirklich wünschen, dass vielleicht jemand, der irgendwie in so Produktionen involviert ist, sich vielleicht mal bei uns meldet. Denn ich habe mich gefragt, wie geht das? Wie entscheidet man sich für so eine Stadt? Und ist man dann, arbeitet man dann bei Netflix und dann schreibt man irgendwie so mehrere E-Mails und sagt so, hallo Düsseldorf, hallo Köln, hallo München, wie sieht's aus bei euch? Bieten da irgendwie mehrere Städte, werfen sich mehrere Städte irgendwie so ins Rennen und sagen so, okay, wenn ihr es bei uns macht, dann geben wir euch das und das und das und, oder? Weil das ist doch schon tolles Stadtmarketing. Also ich könnte mir vorstellen, dass mehrere Städte sich irgendwie vielleicht sogar darauf bewerben, was bieten und dass auf jeden Fall viele Städte Bock darauf haben.
Voll, ist eigentlich voll die gute Werbung für eine Stadt. Andererseits, finde ich, sieht man die hauptsächlich in diesen Wohnungen und nicht so richtig, wie die auch Sachen draußen erleben. Das wäre nochmal besseres Marketing.
Vielleicht ist auch einfach nur der Chef oder der Chefin von dieser ganzen Produktion, vielleicht wohnt die Person auch einfach nur in Düsseldorf und sagt, ich will, dass das bei mir nah zu Hause ist. Wie diese ganze Forschung, die immer auf den Fidschi-Inseln gemacht wird. Fragt man sie auch, müsstet ihr die jetzt echt auf den Fidschi-Inseln machen oder hattet ihr einfach nur alle richtig Bock?
Ein bisschen ist das ja so auch mit Konferenzen. Also man bewirbt sich ja schon auch auf die Konferenzen, wo man gerne hin möchte.
Auf jeden Fall. Alle ziehen irgendwie nach Düsseldorf in diese Wohnung. Ich habe mich auch gefragt, sind die in einem Haus, diese ganze Wohnung? Weil das ist fast die gleiche Wohnung, ne? Also die müssen ja eigentlich in einem Haus sein. Ich frage mich, ob die sich zwischendurch irgendwie mal so getroffen haben, ob Elias mal versucht hat, irgendwie bei Honey und Daniel zusammen da mal vorbeizugehen. Ich habe mich jetzt wirklich gefragt. Ich finde, wir kriegen da zu wenig Informationen, zu wenig Hintergrundinformationen. Aber wo wir jetzt Griechenland hinter uns gelassen haben, Honey bleibt Thema bei Elias und Alina. Und ich will da mal kurz, ich will eine kurze Lanze brechen für Elias. Denn ich finde, der darf zweifeln. Das ist okay, dass er Zweifel da hat. Diese ganzen Disney-Filme, mit denen wir aufwachsen, die vermitteln uns ja schon eine ziemlich falsche Vorstellung von Liebe. Die vermitteln uns so eine Vorstellung, dass wenn man die große Liebe findet, den einen oder die eine, dann zweifelt man nie wieder, dann weiß man genau, was man will, dann ist alles ganz klar. Aber so ist das ja meistens nicht. Das ist ja auch einfach unrealistisch. Es ist ja schon völlig normal und es ist auch völlig okay, dass man zwischendurch mal zweifelt. Vor allem in so einer Situation, wo die irgendwie innerhalb von ein paar Wochen auf einmal eine fremde Person heiraten sollen. Und theoretisch kann ja so eine Dreieckssache ja auch Aufschlüsse darüber geben, was einem vielleicht gerade fehlt. Jetzt nicht unbedingt so eine Dreieckssituation, wenn man sich auch wirklich darauf einlässt. Ich glaube, da tut man ja auch oft Leuten weh, aber selbst wenn es nur so eine Dreieckssituation im Kopf ist, kann es ja schon einem Informationen darüber geben, was einem vielleicht gerade fehlt, was man braucht. Und ich glaube, theoretisch könnte das Elias ja schon auch in dieser Situation weiterhelfen, wenn er sich Gedanken drüber macht und das vielleicht auch reflektiert und sich fragt, wofür steht das?
Wenn ich das mal für den interpretieren darf, wäre es, glaube ich, was in die Richtung von, ich möchte eine Person, bei der ich mir nicht ganz so sicher bin, dass sie mich will wie die Alina, wo ich so ein bisschen mehr kämpfen muss.
Ja, das kann sein. Aber so normal ich das, glaube ich, auch finde, zwischendurch mal zu zweifeln, im normalen Leben, sieht man ja die Zweifel von der anderen Person nicht. Oder zumindest sieht man die nicht so präsent. Und während ich diese Folge geschaut habe, wo ich diese Zweifel von Elias gesehen habe, also auch schon in der Folge davor, aber hier nochmal richtig extrem, habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt, jetzt Alina zu sein, die jetzt vorm Fernseher sitzt. Und da ist mir das Herz gebrochen. Wir wissen ja nicht, was aus denen geworden ist. Und ich hoffe einfach, dass er die darauf vorbereitet hat. Ich hoffe, dass er der das alles gesagt hat. Ich hoffe, dass der gesagt hat, ich habe ganz stark gezweifelt. Es war so und so. Bereite dich auf das und das vor. Ich hoffe, dass sie vorbereitet vor diesem Fernseher sitzt und nicht, dass der alles zurückgehalten hat, in der Hoffnung, dass es vielleicht nicht gezeigt wird. Und die sitzt jetzt unvorbereitet vorm Fernseher. Stell dir das mal vor.
Ich habe auch immer wieder an die gedacht und gedacht, boah, ich hoffe einfach, ja, dass sie das aufgearbeitet hat. Oder dass, ja, auch wie du sagst, dass sie Bescheid weiß. Das würde mich so kalt sonst treffen, wenn ich auf einmal sehen würde, eine Person, mit der ich, wo ich da an einem ganz anderen Punkt war, hat da so gefühlt, so anders auch, als sie selber sagt. Weil ich finde, der ist ja da einfach auch nicht ganz transparent. Schwierig.
Und die haben ja dann wegen der Situation auch wie so eine Art kleinen Streit, kann man sagen, ne? Und was mir aufgefallen ist, ist, dass das relativ schnell vorbei ist und relativ schnell geklärt ist und Elias danach sagt, es war ein guter Streit. Ich habe mich gefragt, was einen guten Streit für den ausmacht. Wenn ich ehrlich mit dir bin, ich habe das so interpretiert, dass ich glaube, dass das für Elias ein guter Streit war, weil sie ihm keine, in Anführungszeichen, keine Probleme gemacht hat.
Das kann schon sein, aber ich finde schon auch,
weil es für ihn easy war,
dass sie klar Grenzen gesetzt hat. Also ich muss sagen, ich finde, sie hat da sehr gut kommuniziert und vielleicht meint er auch das mit guter Streit. Also sie hat klar gemacht, so geht das nicht und wo ihre Grenze ist und dass sie eben nicht so selbstverständlich da ist, wie er bis dahin, glaube ich, einfach so angenommen hat. Und das war genau die Realitätsklatsche, die der, glaube ich, mal gebraucht hat.
Okay, finde ich spannend, dass du das so siehst, denn ich habe mir in der Situation die ganze Zeit gedacht, mir fehlen da die Gefühle von Alina. Mir fehlt die Wut, mir fehlt Enttäuschung. Mir fehlt, dass sie ein bisschen unbequem ist. Mir fehlt, dass sie aus sich rauskommt. Denn ich finde, das ist eine Situation, da ist es ja völlig gerechtfertigt, wütend zu sein. Und es ist völlig gerechtfertigt, enttäuscht zu sein. Und man darf diese ganzen Sachen fühlen. Und ich hatte ein bisschen Angst um die Alina, dass sie vielleicht so klar internalisiert hat, dass eine, in Anführungszeichen, gute Frau, dass sie halt keine Probleme macht, dass sie nicht hysterisch ist, dass sie keine Drama-Queen ist, dass sie ganz zurückhaltend sein muss.
Das kann schon sein, aber ich finde schon auch, dass sie klar Grenzen gesetzt hat. Also ich muss sagen, ich finde, sie hat da sehr gut kommuniziert und vielleicht meint er auch das mit guter Streit. Also sie hat klar gemacht, so geht das nicht und wo ihre Grenze ist und dass sie eben nicht so selbstverständlich da ist, wie er bis dahin, glaube ich, einfach so angenommen hat. Und das war genau die Realitätsklatsche, die der, glaube ich, mal gebraucht hat.
Okay, finde ich spannend, dass du das so siehst, denn ich habe mir in der Situation die ganze Zeit gedacht, mir fehlen da die Gefühle von Alina. Mir fehlt die Wut, mir fehlt Enttäuschung. Mir fehlt, dass sie ein bisschen unbequem ist. Mir fehlt, dass sie aus sich rauskommt, denn ich finde, das ist eine Situation, da ist es ja völlig gerechtfertigt, wütend zu sein und es ist völlig gerechtfertigt, enttäuscht zu sein und man darf diese ganzen Sachen fühlen. Und ich hatte ein bisschen Angst um die Alina, dass sie vielleicht so klar internalisiert hat, dass eine, in Anführungszeichen, gute Frau, dass sie halt keine Probleme macht, dass sie nicht hysterisch ist, dass sie keine Drama-Queen ist, dass sie ganz zurückhaltend sein muss. Und dass sie vielleicht deswegen diese ganzen Sachen nicht rauslässt.
Stimme ich dir total zu, dass das generell so ist. Aber ich glaube, in der Situation hat sie es mehr gemacht als je zuvor. Also sie sagt zumindest, ich muss ja auch nicht sein und ich muss auch gucken. Was immer noch ein sehr sanftes Grenzen aufzeigen ist, was immer noch nicht krass jetzt in der Emotion ist. Also stimme ich dir echt bei allem zu. Aber es ist mehr Kante, als sie bisher gezeigt hat. Und ich finde, man sieht schon, dass das selbst schon dann auch wirkt.
Ja, da hast du recht, wenn wir so das mit Alina, wie sie sonst das vergleichen, für ihre Verhältnisse ist das vielleicht Wut. Ich habe mir einfach mehr gewünscht.
Ich habe mir auch mehr gewünscht. Du weißt doch, ich liebe wütende Frauen.
Das Alina auf jeden Fall nicht. Und Elias spricht das mit Hani nicht an. Der behält das für sich. Auch hier habe ich mich wieder gefragt, ist das okay? Und ich kann es dir nicht genau sagen. Ich kann es dir nicht genau sagen, denn einerseits würde ich schon denken, ja, man muss nicht über jede Schwärmerei sprechen, vor allem, wenn man es nicht mehr zurücknehmen kann. Vielleicht kann man das auch mit sich selber ausmachen. Ich weiß es nicht. Ich finde es richtig schwierig. Franzi, bei Daniel und Hanni habe ich mich gefragt, was bist du? Bist du Team Freiraum oder Team immer zusammen?
Alles in einem Team Freiraum. Also ich habe die Hanni da so gefühlt, als sie gesagt hat, dass sie Me-Time braucht. Ich war so, ja Mann. Also die hängen ja die ganze Zeit auseinander und das würde mich wahnsinnig machen. Ich sag dir das, wie das ist. Und dann, was sie ja auch verbalisiert, ist, dass er halt der nicht jetzt der Typ ist, der das dann braucht. Und ich finde, das macht das Ganze noch stressiger, also wenn ich mich da reinfühle. Wenn du die Person bist, die das halt manchmal braucht, um sich irgendwie so ganz wieder zu erden und bei sich selber anzukommen, und die andere Person braucht das so gar nicht, dann ist das ja noch schwerer, das auch anzusprechen und zu sagen, dass ja, dass man es braucht und da auch irgendwie so auf Verständnis zu hoffen. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass sie das da macht, unabhängig davon, wie er jetzt darauf reagiert. Und er reagiert ja auch verständnisvoll, obwohl er das nicht braucht. Und ich meine, das ist ja auch möglich. Er kann das ja auch nachvollziehen können, auch wenn das nicht sein eigenes Bedürfnis ist. Aber ich konnte mich da wirklich extrem reinfühlen in die Situation.
Ich absolut auch. Ich bin ja auch Einzelkind. Ich bin viel alleine. Ich bin gerne alleine. Ich kann mich wochenlang selber beschäftigen. Diese Situation, wo man die ganze Zeit aufeinander hängen muss, klingt für mich wirklich schwierig. Wo wir uns nicht so ähnlich sind, wir beiden. Ist das unseren Typ, unseren Männertyp angeht, oder?
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe da ja auch eine kleine Entwicklung gemacht.
Also immer wenn ich den Marcel sehe, dann fällt mir wieder ein, dass du mal in seine DMs geslidet bist. Und da habe ich immer gedacht, wir werden uns bei Männern nie in die Quere kommen. Denn diese spirituellen Männer, ich bin da einfach raus.
Das ist okay. Aber ich finde, wir müssen die nicht alle über einen Kamm scheren.
Aber der Marcel, ich habe die ganze Zeit das Gefühl bei den beiden, dass vielleicht auch ein Problem ist, dass der gerne hätte, dass er... Okay, warte, ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass er für seine Erleuchtung vergöttert werden möchte. Aber das ist schon wieder so wertend. Warte, lass mich das umformulieren. Also, ich habe das Gefühl, der Marcel ist ja schon sehr... Der ist ein spiritueller Typ und ich glaube, dass er dafür auch gerne gesehen werden will. Ich glaube, der möchte dafür gerne bewundert werden. Das ist ja eigentlich auch völlig in Ordnung, ne? Jeder darf was haben, worauf er oder sie stolz ist und was denen dann wichtig ist. Und ich glaube, bei Marcel ist es halt einfach so diese Seite an ihm. Aber das gibt die Jen ja überhaupt nicht. Nicht mal ein bisschen. Weil es, glaube ich, ja halt auch einfach nichts ist, was sie irgendwie toll findet. Und ich habe mich das öfters schon gefragt, ne? Weil eigentlich so diese, für viele Leute ersetzt ja Spiritualität, glaube ich, Religion. Vor allem so in den letzten Jahren, ich glaube vor allem während Corona hat man ja schon auch gesehen, oder man sieht die ganzen letzten Jahre ja, dass Religion immer weiter abnimmt, aber dafür nimmt so Spiritualität und wie viele Leute sich dafür interessieren, nimmt ja schon immer weiter zu. Und ich glaube, dass das ja schon so eine Lücke für viele Leute füllt, oder nicht eine Lücke füllt, dass es schon für diese Lücke vielleicht die Religion hinterlassen hat, so dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man was hat, was einem etwas erklärt und was einem auch Halt gibt, dass es das so vielleicht eingenommen hat?
Schon. Auch, dass es so einen Sinn in gewisser Weise gibt und so ein bisschen, ja, wofür ist das alles gut und so. Doch, da würde ich dir zustimmen. Die Yoga-Studios am Prenzlauer Berg sind auf jeden Fall die neuen Kirchen.
Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wird es gar nicht so ernst genommen. Denn wenn die jetzt beide eine total gegensätzliche, unterschiedliche Religion hätten, die vielleicht gar nicht aufeinander passt, da hätten die wahrscheinlich schon viel früher sich mal drüber unterhalten und gesagt so, okay, wow, irgendwie kommen wir vielleicht zusammen.
Voll, ein bisschen sprechen die darüber, dass Marcel, glaube ich, sagt, er sucht eine Person, mit der er, ich glaube, er nennt das, wachsen kann, die innere Arbeit machen kann. Und sie sagt, sie sucht das halt nicht. Ich weiß, dass vieles, was ich bisher gesagt habe, nicht in die Richtung so geht, die ich jetzt einschlage, aber ich verstehe da vor allen Dingen die Jen. Und es muss ja auch nicht entweder oder sein, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie versuchen würde zu connecten und da kommt dann so wenig zurück, so muss ich das ja auf ihrer Seite anfühlen, dann würde mich das einfach wahnsinnig hilflos machen. Und die Frage ist natürlich, warum reagiert er da nicht? Und dann dachte ich am Anfang die ganze Zeit, okay, ist er die ganze Zeit irgendwie dissoziiert und irgendwie so total in seinem Inneren und gar nicht so richtig in dem Moment mit ihr, sondern irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht, nicht richtig da? Oder ist das für ihn eine Art von Kontrolle? Weil ich finde ja auch, die Person, die nicht spricht, macht sich ja nicht angreifbar. Und das ist ja eigentlich auch in so einer Unterhaltung die komplette Kontrolle an sich zu reißen, weil du bietest ja keine Angriffsfläche. Und sie bietet die ganze Zeit Angriffsfläche und zeigt, guck mal, hier bin ich, so bin ich, das bin ich. Ich mag, weiß ich nicht, Müsli, keine Ahnung, worüber die reden sollten. Und er macht das nicht. Kann ich mir vorstellen, dass das richtig, ja, anstrengend ist und auch, ich würde mich einfach maximal hilflos fühlen.
Okay, ich glaube, wir prognostizieren beide, das wird nichts mehr. Wovon ich ganz überrascht war und richtig froh war, dass Medina und Sally sich wieder treffen.
Ich auch. Ich finde, die haben einen guten Vibe. Ich mag die beiden.
War richtig froh. Denn ich finde, dieses Aufeinandertreffen von den beiden, das war ja auch so eine richtig vulnerable Situation, ne? So eine Situation, wo man sich total nackt macht, wo man sich denkt so, oh mein Gott, was, wenn die andere Person mich jetzt nicht toll findet, wo man einfach unsicher ist. Und ich glaube, in solchen Situationen ist man ja auch einfach sehr sensibel und interpretiert Dinge vielleicht auch anders, als sie dann gemeint waren. Und ich glaube, dass sie halt einfach ja sein Lachen so als Auslachen interpretiert hat. Er hat halt seine Unsicherheit mit Lachen überspielt und das ist es übergekocht. Und ich freue mich so, dass sie jetzt noch eine Chance kriegen. Ich bin richtig dabei. Und dann gibt's eine Party in Düsseldorf. Und das Highlight jeder Party natürlich wieder Hanni und Elias. Franzi, jedes Mal, wenn die Elias zeigen, wenn Hanni reinkommt, dann zeigen die den halt immer so in Slow Motion, wie der so übers ganze Gesicht strahlt, wie einfach in so einer romantischen Komödie. Die wollen, dass wir glauben, dass es da ein Liebesdreieck gibt.
Definitiv, weil dieser Blick, der kann ja auch wieder irgendwann entstanden sein und die schneiden den aber auf jeden Fall da rein.
Okay, naja, ich glaube aber tatsächlich, dass er, das ist ein echter verliebter Blick. Den hat er der Hanni zugeworfen.
Kann schon sein.
Und ich habe die Gespräche ganz genau beobachtet, weil ich mich gefragt habe, wird Hanni dieses Mal die Tür zumachen? Und sie hat sie wieder nicht zugemacht. Habe ich zumindest so interpretiert. Denn erstmal fand ich so ihre Körpersprache ganz spannend. Denn sie ist sich ja so sehr viel durch die Haare gefahren, ne? Und sie hat ihre Haare immer wieder so gerichtet, mit ihren Haaren gespielt. Das kann natürlich zwei Sachen bedeuten. Vielleicht weiß sie halt, wenn die beiden miteinander sprechen, dass dann alle Kameras auf sie gerichtet sind und dann will sie natürlich extra gut aussehen und will sicherstellen, dass die Haare gut liegen. Andererseits so dieses Verspielte mit den Haaren ist ja schon auch so ein sexy Move. Das ist ja schon auch was man beim Flirten macht. Deswegen habe ich das schon vielleicht auch so ein bisschen interpretiert, dass sie ihn auch ganz gut findet. Oder dass sie ihn vielleicht gut findet. Und was mich dann aber nochmal mehr in Zweifel gebracht hat, ist diese Situation, wo Elias fragt, ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Also damit meinte diese ganze Situation zwischen ihnen oder was vielleicht unausgesprochen ist. Und anstatt zu sagen, ich denke, dass zwischen uns beiden nichts ist oder ich sehe das nur freundschaftlich, ich bin glücklich mit Daniel, das sagt sie nicht. Sie sagt, du fragst dich das.
Oder das ist alles noch Teil der Girls-Testing-Strategie. Habe ich mich auch gefragt.
Okay, aber dann hast du in dieser Situation das schon auch so interpretiert, dass sie die Tür nicht zumacht, oder?
Ja, in der Situation schon.
Aber eigentlich, was will sie denn da noch testen? Denn es war eigentlich schon beim letzten Mal völlig klar, dass er die Tür offen halten will. Und was ich mich auch frage, ist, wo ist dieses Gespräch zwischen Hanni und Alina passiert? Wenn sie ihn wirklich nur testen will, müsste sie dann nicht mal zu Alina zurückreporten und sagen, Alina, so und so sieht's aus?
Und das frage ich, aber vielleicht kriegen wir das auch einfach nur nicht gezeigt. Und ich meine schon, dass er durch ihr Verhalten wirklich immer noch mehr explizit wird mit dem, was er will.
Also ich kann schon, ich will nochmal dazu sagen, wenn ich Netflix wäre, ich würde nicht reinschneiden, dass Hanni die Tür zumacht, weil das Liebesdreieck uns natürlich alles gibt. Aber wenn sie es vielleicht wirklich tatsächlich nicht gesagt hat und nicht nur das nicht reingeschnitten wurde, dann kann ich halt auch verstehen, warum Elias so daran festhält und das nicht hinter sich lassen kann. Denn die Tür ist noch offen. Und Franzi, dann kommt Tolga schon wieder und crasht schon wieder eine Party. Und als er reinkam, da habe ich mir auch gefragt, was zur Hölle will der hier? Der hat ja schon einmal eine Party gecrasht und dann nur davon erzählt, wie blöd alles für ihn war. Dann kommen aber die längst Vergessenen. Dann kommt doch mal Hannah.
Die Situation hat mich geärgert. Ich hatte das Gefühl, die Hannah, die war so glücklich darüber, dass er zurück war, dass sie direkt vergessen hat, dass er sie eigentlich schon mal abgewiesen hat. Und die hat es dem viel, viel zu leicht gemacht für meinen Geschmack.
Das ja, aber in der Situation hat mich Tolga auch maximal irritiert. Denn die beiden sitzen da zusammen und Tolga behauptet, dass der Grund, warum er sich für Sheila und nicht für Hannah entschieden hat, Er sagt, dass Sheila ihm halt mehr Interesse gezeigt hat, dass sie einfach all in gegangen ist und dass Hannah das nicht gemacht hat. Und das stimmt halt einfach nicht. Das war ja genau andersrum. Aber dadurch, dass er das so darstellt, schiebt er ja implizit die Schuld dafür, dass er sich nicht für sie entschieden hat, auf die Hannah. Indem er quasi sagt, ja, der Grund, warum ich mich für Sheila entschieden habe, das lag an dir. Du hast mir nicht genug Interesse gezeigt. Und das finde ich richtig manipulativ.
Ja, das ist ultra manipulativ. Und das stimmte einfach nicht. Also es ist schlichtweg eine Lüge. Die Hannah hat dir maximal viel Interesse gezeigt. Eigentlich grenzenlos. Die hatte ja noch nicht mal irgendwie Dates dann mit anderen am Ende. Und es war klar, sie will nur ihn. Es stimmt halt einfach nicht. Es ist so fies.
Franzi, das war die Party. Wir erfahren noch, dass Shella und Pascal getrennt sind. Ich glaube, das ist besser so. Ich liebe diese Partys. Es holt mich auch nochmal ab. Ich könnte mit dir noch stundenlang darüber weiterreden. Ich finde, das wird eine wirklich hervorragende Serie. Ich finde es eine hervorragende Staffel.
Ich auch. Es ist auf jeden Fall ganz oben bei meinen Lieblingsformaten. Ich hoffe, die machen das in Queer.
Ich würde sagen, wir machen für heute die Tür zu. Wir machen hier die Tür zu. Hanni macht die Tür nicht zu, aber wir machen die Tür für heute zu. Wir sehen uns morgen schon wieder. Beziehungsweise wir hören uns morgen schon wieder, wenn wir über Folge 7 und 8 sprechen. Und bis dahin freuen wir uns natürlich unfassbar, wenn ihr uns überall folgt. Wenn ihr uns einen Daumen nach oben gibt, 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcast, wenn ihr uns bei Instagram und TikTok folgt. Und dann hören wir uns morgen wieder.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.